Abschnitt 3 von Das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Wenige Tage später ritten Virginia und ihr goldlockiger junger Ritter über die Brookley-Wiesen spazieren, wo sie beim Springen über eine Hecke ihr Reitkleid derart zerriss, dass sie, zu Hause angekommen, vorzog, die Hintertreppe hinaufzugehen, um nicht gesehen zu werden. Als sie an dem alten Gobelinzimmer vorüberkam, dessen Tür zufällig halb offen stand, meinte sie jemanden darin zu sehen, und da sie ihrer Mama Kammermädchen darin vermutete, das dort zuweilen arbeitete, so ging sie hinein, um gleich ihr Kleid ausbessern zu lassen. Zu ihrer ungeheuren Überraschung war es jedoch das Gespenst von Canterville selber. Es saß am Fenster und beobachtete, wie das matte Gold des vergilbten Laubes durch die Luft flog und die roten Blätter einen wilden Reigen in der langen Allee tanzten. Es hatte den Kopf in die Hand gestützt und seine ganze Haltung drückte tiefe Niedergeschlagenheit aus. Ja, so verlassen und verfallen sah es aus, dass die kleine Virginia, deren erster Gedanke gewesen war, zu fliehen und sich in ihr Zimmer einzuschließen, von Mitleid erfüllt sich entschloss zu bleiben, um das arme Gespenst zu trösten. Ihr Schritt war so leicht und seine Melancholie so tief, dass es ihre Gegenwart erst bemerkte, als sie zu ihm sprach. »Sie tun mir so leid«, sagte sie, »aber morgen müssen meine Brüder nach Eton zurück, und wenn sie sich dann wie ein gebildeter Mensch betragen wollen, so wird sie niemand mehr ärgern.«
»Das ist ein einfältiges und ganz unsinniges Verlangen einem Geist gegenüber«, antwortete er, indem er erstaunt das hübsche kleine Mädchen ansah, das ihn anzureden wagte. »Ich muss mit meinen Ketten rasseln und durch Schlüssellöcher stöhnen und des Nachts herumwandeln, wenn es das ist, was Sie meinen. Das ist ja mein einziger Lebenszweck.«
»Das ist überhaupt kein Lebenszweck, und Sie wissen sehr gut, dass Sie ein böser, schlechter Mensch gewesen sind. Mrs. Amney hat uns am ersten Tag unseres Hierseins gesagt, dass Sie Ihre Frau getötet haben.«
»Nun ja, das gebe ich zu«, sagte das Gespenst verärgert. »Aber das war doch eine reine Familienangelegenheit und ging niemand anderen etwas an.«
»Es ist sehr unrecht, jemanden umzubringen«, sagte Virginia, die zeitweise einen ungemein lieblichen puritanischen Ernst besaß, mit dem sie von irgendeinem Vorfahren aus Neuengland belastet war.
»Oh, wie ich die billige Strenge abstrakter Moral hasse! Meine Frau war sehr hässlich, hat mir niemals die Manschetten ordentlich stärken lassen und verstand nichts vom Kochen. Denken Sie nur, einst hatte ich einen Kapitalbock im Hockleywald geschossen, und wissen Sie, wie sie ihn auf den Tisch brachte? Aber das ist ja jetzt ganz gleichgültig, denn es ist lange her, und ich kann nicht finden, dass es nett von ihren Brüdern war, mich zu Tode hungern zu lassen, bloß weil ich sie getötet hatte.«
»Sie zu Tode hungern? O lieber Herr Geist, ich meine Sir Simon, sind Sie hungrig? Ich habe ein Butterbrot bei mir, möchten Sie es haben?«
»Nein, ich danke Ihnen sehr, ich nehme jetzt nie mehr etwas zu mir. Aber trotzdem ist es sehr freundlich von Ihnen, und Sie sind überhaupt viel netter als alle anderen Ihrer abscheulichen, groben, gewöhnlichen, unehrlichen Familie.«
»Schweigen Sie«, rief Virginia und stampfte mit dem Fuß. »Sie sind es, der grob, abscheulich und gewöhnlich ist, und was die Unehrlichkeit betrifft, so wissen Sie sehr wohl, dass Sie mir alle Farbe aus meinem Malkasten gestohlen haben, um den lächerlichen Blutfleck in der Bibliothek stets frisch zu machen. Erst nahmen Sie alle die roten, sogar Vermilien, und ich konnte gar keine Sonnenuntergänge mehr malen. Dann nahmen Sie Smaragdgrün und Chromgelb, und schließlich blieb mir nichts mehr als Indigo und chinesisch Weiß. Da konnte ich nur noch Mondscheinlandschaften malen, die immer solchen melancholischen Eindruck machen und gar nicht leicht zu malen sind. Ich habe sie nie verraten, obgleich ich sehr ärgerlich war, und die ganze Sache war ja überhaupt lächerlich. Wer hat denn je im Leben von grünen Blutflecken gehört?«
»Ja, aber was sollte ich denn tun?« sagte der Geist kleinlaut. »Heutzutage ist es schwer, wirkliches Blut zu bekommen. Und als Ihr Bruder nun mit seinem Fleckenreiniger anfing, da sah ich wirklich nicht ein, warum ich nicht Ihre Farben nehmen sollte. Was nun die besondere Färbung betrifft, so ist das lediglich Geschmackssache. Die Canterwills zum Beispiel haben blaues Blut, das allerblaueste in England. Aber ich weiß, ihr Amerikaner macht euch aus dergleichen nichts. Darüber wissen sie gar nichts, und das Beste wäre, sie wanderten aus und vervollkommneten drüben ihre Bildung. Mein Vater wird nur zu glücklich sein, ihnen freie Überfahrt zu beschaffen, und wenn auch ein hoher Zoll auf Geistiges jeder Art liegt, so wird es doch mit dem Zollamt keine Schwierigkeiten geben, denn die Beamten sind alle Demokraten. Wenn sie erst mal in New York sind, so garantiere ich ihnen einen großen Erfolg. Ich kenne eine Menge Leute, die $1000 dafür geben würden, einen Großvater zu haben, und noch unendlich viel mehr für ein Familiengespenst. Ich glaube, mir würde Amerika nicht gefallen. Wahrscheinlich, weil wir keine Ruinen und Altertümer haben, sagte Virginia spöttisch. Keine Ruinen? Keine Altertümer? Erwiderte der Geist. Sie haben doch Ihre Marine und Ihre Umgangsformen. Guten Abend. Ich gehe jetzt und will Papa bitten, den Zwillingen noch extra 8 Tage länger Ferien zu geben. Bitte, gehen Sie nicht, Miss Virginia, rief das Gespenst. Ich bin so einsam und unglücklich und weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich möchte nur schlafen und kann es doch nicht. Das ist töricht. Sie brauchen doch nur zu Bett zu gehen und das Licht auszublasen. Manchmal ist es so schwer, wach zu bleiben, besonders in der Kirche, aber beim Einschlafen gibt es doch gar keine Schwierigkeiten. Sogar die kleinen Kinder können das und sind noch gar nicht klug. »Seit 300 Jahren habe ich nicht mehr geschlafen«, sagte das Gespenst traurig, und Virginias schöne blaue Augen öffneten sich weit in grenzenlosem Erstaunen. »Seit 300 Jahren habe ich nicht mehr geschlafen, und ich bin so müde.« Virginia wurde auf einmal ganz ernst, und ihre kleinen Lippen zitterten wie Rosenblätter. Sie trat näher zu ihm, kniete sich an seine Seite und sah zu seinem alten, gefurchten Gesicht auf. »Armer, armer Geist«, sprach sie leise, »haben Sie denn kein Fleckchen, wo Sie mal schlafen können?« »Weit hinter jenen Wäldern liegt ein kleiner Garten«, sagte der Geist mit verträumter, ferner Stimme. »Da wächst langes Gras, da blühen die großen, weißen Sterne des Schierlings, und die Nachtigallen singen die ganze Nacht hindurch. Die ganze lange Nacht singen sie, und der kalte, kristallene Mond schaut nieder, und die Trauerweiden breiten ihre Riesenarme über den Schläfer aus.« Virginias Augen füllten sich mit Tränen, und sie verbarg das Gesicht in den Händen. »Sie meinen den Garten des Todes«, flüsterte sie. »Ja, Tod. Der Tod muss so schön sein, in der weichen, braunen Erde liegen, während das lange Gras über einem hin und her schwankt und der Stille lauschen. Kein Gestern, kein Morgen haben. Die Zeit und das Leben vergessen, im Frieden sein. Sie können mir helfen. Sie können mir die Tore des Todes öffnen, denn auf ihrer Seite ist stets die Liebe, und die Liebe ist stärker als der Tod.« Virginia zitterte, und ein kalter Schauer durchlief sie, und einige Minuten lang war es still. Es schien ihr wie ein angstvoller Traum. Dann sprach der Geist wieder, und seine Stimme klang wie das Seufzen des Windes. »Haben Sie die alte Prophezeiung an dem Fenster in der Bibliothek gelesen?« »Oh, wie oft«, rief das junge Mädchen aufblickend, »ich kenne sie sehr gut. Sie ist mit verschnörkelten schwarzen Buchstaben geschrieben und schwer zu lesen. Es sind nur 6 Zeilen. Wenn ein goldiges Mädchen es dahin bringt, dass es sündige Lippen zum Beten zwingt, wenn die dürre Mandel unter Blüten sich senkt, ein unschuldiges Kind seine Tränen verschenkt, dann wird dies Haus wieder ruhig und still, und Frieden kehrt ein auf Schloss Canterville. Aber ich weiß nicht, was das heißen soll.« »Das heißt, dass Sie für mich über meine Sünden weinen müssen, da ich keine Tränen habe, und für mich, für meine Seele beten müssen, da ich keinen Glauben habe. Und dann, wenn sie immer gut und sanft gewesen sind, dann wird der Engel des Todes Erbarmen mit mir haben. Sie werden entsetzliche Gestalten im Dunkeln sehen. Schauriges wird ihr Ohr vernehmen, aber es wird ihnen kein Leid geschehen. Denn gegen die Reinheit eines Kindes sind die Gewalten der Hölle ohne Macht. Virginia antwortete nicht, und der Geist rang verzweifelt die Hände, während er auf ihr gesenktes Köpfchen herabsah. Plötzlich erhob sie sich, ganz blass, aber ihre Augen leuchteten. »Ich fürchte mich nicht«, sagte sie bestimmt, »ich will den Engel bitten, Erbarmen mit ihnen zu haben.« Mit einem leisen Freudenausruf stand der Geist auf, ergriff mit altmodischer Galanterie ihre Hand und küßte sie. Seine Finger waren kalt wie Eis und seine Lippen brannten wie Feuer, aber Virginia zauderte nicht, als er sie durch das dämmerdunkle Zimmer führte. In den verblassten grünen Gobelin waren kleine Jäger gewirkt, die bliesen auf ihren Hörnern und winkten ihr mit den winzigen Händen umzukehren. »Kehre um, kleine Virginia«, riefen sie, »kehre um!« Aber der Geist fasste ihre Hand fester und sie schloss die Augen. Gräuliche Tiere mit Eidechsenschwänzen und feurigen Augen sahen sie vom Kaminsims an und grinsten. »Nimm dich in Acht, Virginia, nimm dich in Acht! Vielleicht sieht man dich nie wieder!« Aber der Geist ging noch schneller voran, und Virginia hörte nicht auf die Stimmen. Am Ende des Zimmers hielt das Gespenst an und murmelte einige Worte, die sie nicht verstand. Sie schlug die Augen auf und sah die Wand vor sich verschwinden wie im Nebel, und eine große schwarze Höhle tat sich auf. Es wurde ihr eisig kalt, und sie fühlte etwas an ihrem Kleide zerren. »Schnell, schnell«, rief der Geist, »sonst ist es zu spät.« Und schon hatte sich die Wand hinter ihnen wieder geschlossen, und das Gobelinzimmer war leer. Ungefähr 10 Minuten später tönte der Gong zum Tee, und da Virginia nicht herunterkam, schickte Mrs. Otis einen Diener hinauf, sie zu rufen. Nach kurzer Zeit kam er wieder und sagte, dass er Miss Virginia nirgends habe finden können. Da sie um diese Zeit gewöhnlich in den Garten ging, um Blumen für den Mittagstisch zu pflücken, so war Mrs. Otis zuerst gar nicht weiter besorgt. Aber als es 6 Uhr schlug und Virginia immer noch nicht da war, wurde sie doch unruhig und schickte die Jungen aus, sie zu suchen, während sie und Mr. Otis das ganze Haus abgingen. Um 6:30 kamen die Jungen wieder und berichteten, sie hätten nirgends auch nur eine Spur von ihrer Schwester entdecken können. Jetzt waren alle auf das Äußerste beunruhigt und wussten nicht mehr, was sie tun sollten, als Mr. Otis sich plötzlich darauf besann, dass er vor einigen Tagen einer Zigeunerbande erlaubt habe, im Park zu übernachten. So machte er sich denn sofort auf nach Blackfell Hollow, wo sich die Bande, wie er wusste, jetzt aufhielt, und sein ältester Sohn und 2 Bauernburschen begleiteten ihn. Der kleine Herzog von Cheshire, der vor Angst ganz außer sich war, bat inständig, sich anschließen zu dürfen, aber Mr. Otis wollte es ihm nicht erlauben, da er fürchtete, der junge Herr würde in seiner Aufregung nur stören. Als sie jedoch an die gesuchte Stelle kamen, waren die Zigeuner fort, und zwar war ihr Abschied augenscheinlich ein sehr rascher gewesen, wie das noch brennende Feuer und einige auf dem Grase liegende Teller anzeigten. Nachdem er Washington weiter auf die Suche geschickt hatte, eilte Mr. Otis heim und sandte Depeschen an alle Polizeiposten der Grafschaft, in denen er sie ersuchte, nach einem kleinen Mädchen zu forschen, das von Landstreichern oder Zigeunern entführt worden sei. Dann ließ er sein Pferd satteln, und nachdem er darauf bestanden hatte, dass seine Frau und die beiden Jungen sich zu Tisch setzten, ritt er mit einem Knecht nach Ascot. Aber kaum hatte er ein paar Meilen zurückgelegt, als er jemand hinter sich hergaloppieren hörte. Es war der junge Herzog, der auf seinem Pony mit erhitztem Gesicht und ohne Hut hinter ihm herkam. »Ich bitte um Verzeihung, Mr. Otis«, sagte er atemlos, »aber ich kann nicht zu Abend essen, solange Virginia nicht gefunden ist. Bitte seien Sie mir nicht böse. Wenn Sie voriges Jahr Ihre Einwilligung zu unserer Verlobung gegeben hätten, so würde all diese Sorge uns erspart geblieben sein. Sie schicken mich nicht zurück, nicht wahr? Ich gehe auf jeden Fall mit Ihnen.« Der Gesandte musste lächeln über den hübschen Jungen und war wirklich gerührt über seine Liebe zu Virginia. So lehnte er sich denn zu ihm hinüber, klopfte ihm freundlich auf die Schulter und sagte, »Nun gut, Cecil, wenn Sie nicht umkehren wollen, so müssen Sie mit mir kommen, aber ich muss Ihnen in Ascot erst einen Hut kaufen.« »Ach, zum Teufel mit meinem Hut! Ich will Virginia wieder haben«, rief der kleine Herzog lachend, und sie ritten weiter nach der Bahnstation. Dort erkundigte sich Mr. Otis bei dem Stationsvorstand, ob nicht eine junge Dame auf dem Bahnsteig gesehen worden sei, auf welche die Beschreibung von Virginia passe, aber er konnte nichts über sie erfahren. Der Stationsvorsteher telegrafierte auf der Strecke hinauf und hinunter und versicherte Mr. Otis, dass man auf das Gewissenhafteste recherchieren werde, und nachdem Mr. Otis noch bei einem Schnittwarenhändler, der eben seinen Laden schließen wollte, dem jungen Herzog einen Hut gekauft hatte, ritten sie nach Bexley weiter, einem Dorf, das ungefähr 4 Meilen entfernt lag und bei dem die Zigeuner besonders gern ihr Lager aufschlugen, weil es bei einer großen Wiese lag. Hier weckten sie den Gendarmen, konnten aber nichts von ihm in Erfahrung bringen, und nachdem sie die ganze Gegend abgesucht hatten, mussten sie sich schließlich unverrichteter Dinge auf den Heimweg machen und erreichten todmüde und gebrochenen Herzens um 11 Uhr wieder das Schloss. Sie fanden Washington und die Zwillinge am Tor, wo sie mit Laternen gewartet hatten, weil die Allee so dunkel war. Nicht die geringste Spur von Virginia hatte man bisher entdecken können. Man hatte die Zigeuner auf den Wiesen von Brockley eingeholt, aber sie war nicht bei ihnen gewesen, und die Zigeuner hatten ihre plötzliche Abreise damit erklärt, dass sie eiligst auf den Jahrmarkt von Charton hätten müssen, um dort nicht zu spät anzukommen. Es hatte ihnen wirklich herzlich leid getan, von Virginias Verschwinden zu hören, und da sie Mr. Otis dankbar waren, weil er ihnen den Aufenthalt in seinem Park gestattet hatte, so waren 4 von der Bande mit zurückgekommen, um sich an der Suche zu beteiligen. Man ließ den Karpfenteich ab und durchsuchte jeden Winkel im Schloss, alles ohne Erfolg. Es war kein Zweifel, Virginia war wenigstens für diese Nacht verloren. In tiefer Niedergeschlagenheit kehrten Mr. Otis und die Jungen in das Haus zurück, während der Knecht mit den beiden Pferden und dem Pony folgte. In der Halle standen alle Dienstboten aufgeregt beieinander, und auf einem Sofa in der Bibliothek lag die arme Mrs. Otis, die vor Schrecken und Angst fast den Verstand verloren hatte und der die gute alte Haushälterin die Stirn mit Eau de Cologne wusch. Mr. Otis bestand darauf, dass sie etwas esse, und bestellte das Dinner für die ganze Familie. Es war eine trübselige Mahlzeit, wo kaum einer ein Wort sprach. Sogar die Zwillinge waren vor Schrecken stumm, denn sie liebten ihre Schwester sehr. Als man fertig war, schickte Mr. Otis trotz der dringenden Bitte des jungen Herzogs alle zu Bett, indem er erklärte, dass man jetzt in der Nacht ja doch nichts mehr tun könne, und am nächsten Morgen wolle er sofort nach Scotland Yard telegrafieren, dass man ihnen mehrere Detektive schicken solle. Gerade als man den Speisesaal verließ, schlug die große Turmuhr Mitternacht, und als der letzte Schlag verklungen war, hörte man plötzlich ein furchtbares Poltern und einen durchdringenden Schrei. Ein wilder Donner erschütterte das Haus in seinem Grunde. Ein Strom von überirdischer Musik durchzog die Luft. Die Wandtäfelungen oben an der Treppe flogen mit tosendem Lärm zur Seite, und in der Öffnung stand, blass und weiß, mit einer kleinen Schatulle in der Hand, Virginia. Im Nu waren alle zu ihr hinaufgestürmt. Mrs. Otis presste sie leidenschaftlich in ihre Arme, der Herzog erstickte sie fast mit seinen Küssen, und die Zwillinge vollführten einen wilden Indianertanz um die Gruppe herum. »Mein Gott, Kind, wo bist du gewesen?« rief Mr. Otis fast etwas ärgerlich, da er glaubte, sie habe sich einen törichten Scherz mit ihnen erlaubt. »Cecil und ich sind meilenweit über Land geritten, dich zu suchen, und deine Mutter hat sich zu Tode geängstigt. Du musst nie wieder solche dummen Streiche machen.« »Nur das Gespenst darfst du foppen, nur das Gespenst«, schrien die Zwillinge und sprangen umher wie verrückt. Mein Liebling, Gott sei Dank, dass wir dich wieder haben. Du darfst nie wieder von meiner Seite, sagte Mrs. Otis zärtlich, während sie die zitternde Virginia küsste und ihr die langen, zerzausten Locken glattstrich.
Papa, sagte Virginia ruhig, ich war bei dem Gespenst.
Es ist tot, und du musst kommen, es zu sehen. Es ist in seinem Leben ein schlechter Mensch gewesen, aber es hat alle seine Sünden bereut, und ehe es starb, gab es mir diese Schatulle mit sehr kostbaren Juwelen.
Die ganze Familie starrte sie lautlos verwundert an, aber sie sprach in vollem Ernst, wandte sich um und führte sie durch die Öffnung in der Wandtäfelung einen engen, geheimen Korridor entlang. Washington folgte mit einem Licht, das er vom Tisch genommen hatte. Endlich gelangten sie zu einer schweren, eichenen Tür, die ganz mit rostigen Nägeln beschlagen war. Als Virginia sie berührte, flog sie in ihren schweren Angeln zurück, und man befand sich in einem kleinen, niedrigen Zimmer mit gewölbter Decke und einem vergitterten Fenster. Ein schwerer eiserner Ring war in die Wand eingelassen, und daran angekettet lag ein riesiges Skelett, das der Länge nach auf dem steinernen Boden ausgestreckt war und mit einem langen, fleischlosen Finger nach einem altmodischen Krug und Teller zu greifen versuchte, die man aber gerade so weit gestellt hatte, dass die Hand sie nicht berühren konnte. Der Krug war wohl einmal mit Wasser gefüllt gewesen, denn innen war er ganz mit grünem Schimmel überzogen. Auf dem Zinnteller lag nur ein Häufchen Staub. Virginia kniete neben dem Skelett nieder, faltete ihre kleinen Hände und betete still, während die übrigen mit Staunen die grausige Tragödie betrachteten, deren Geheimnis ihnen nun enthüllt war.
»Schaut doch«, rief plötzlich einer der Zwillinge, der aus dem Fenster gesehen hatte, um sich über die Lage des Zimmers zu orientieren. »Schaut doch, der alte verdorrte Mandelbaum blüht ja. Ich kann die Blüten ganz deutlich im Mondlicht sehen.«
»Gott hat ihm vergeben«, sagte Virginia ernst, als sie sich erhob, und ihr Gesicht strahlte in unschuldiger Freude.
»Du bist ein Engel«, rief der junge Herzog, schloss sie in seine Arme und küsste sie.
Ende von Abschnitt 3.